Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, wir ziehen euch heute an, und zwar richtig, wir ziehen euch an mit fairer Mode. Vor 5 Jahren ist in Bangladesch Rana Plaza eine Nähfabrik eingestürzt, mehr als 1000 Menschen sind ums Leben gekommen, und danach haben sich alle gefragt, scheiße, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Die Antwort ist relativ einfach, sehr viel, denn wenn wir T-Shirts für 5 Euro kaufen wollen, dann muss irgendwo anders eingespart werden, und das war in dem Fall natürlich bei den Kollegen in Bangladesch. Wir wollen heute in diesem Podcast drauf schauen, was seither passiert ist, was die Unternehmen geändert haben, was NGOs vielleicht erreicht haben. Nora Lohmeier von der Freien Universität Berlin hat das Ganze untersucht und wird uns ihre Ergebnisse mitteilen. Arianna Nicoletti ist eine Modedesignerin, die in Berlin wohnt, und sie engagiert sich nicht nur für faire Bedingungen im Modebusiness, sondern sie entwirft auch selber Mode, die gar nicht erst in den Ruf kommt, dass sie unfair hergestellt wird. Sie wird nämlich aus Abfall hergestellt, und das nicht in Bangladesch. Und Lavinia Muth haben wir zu Gast. Sie arbeitet bei Armed Angels, einem der größten deutschen Modeunternehmen, die sich auf die Fahnen schreiben, dass bei ihnen alles fair und nachhaltig zugeht. Welche Probleme das auch mit sich bringen kann und ob wirklich alles bei ihnen fair läuft, das erzählt sie uns hier im Ab21-Podcast. Zieht euch ordentlich an, ich kontrolliere das. Dominik Schottner am Mikro, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wenn heute nicht der Jahrestag wäre und wir hier bei Ab 21 nicht drüber sprechen würden, wer von euch wüsste noch, was vor 5 Jahren in Rana Plaza passiert ist in Bangladesch? Ich sag's euch, da ist eine Nähfabrik eingestürzt, mehr als 1000 Menschen sind gestorben, und zugespitzt könnte man sagen, weil viele von uns für ein T-Shirt nicht mehr als 5 Euro ausgeben wollen. Deswegen sind die Bedingungen in Fabriken so schlecht wie in Bangladesch gewesen, muss man sagen, denn das Unglück von Rana Plaza hat ein bisschen was verändert. Nur was und wie viel? Hat die Katastrophe uns wachgerüttelt oder hat sie vor allem auch die Modeunternehmen wachgerüttelt? Das hat die Ökonomin Nora Lohmeier untersucht mit Kollegen an der Freien Universität in Berlin und auch von anderen Unis weltweit.
Also ich glaube, was ganz deutlich ist, dass so Ansätze, die eben auf die Motivation von Unternehmen setzen, bestimmte Dinge umzusetzen, nicht funktionieren. A, haben wir es hier mit...
Also du meinst mit intrinsischer Motivation, also dass man einfach, weil man das Gute will, sondern die brauchen dann Anreize ökonomischer Natur irgendwie, oder?
Auch das greift für mich zu kurz. Also alles, was in Richtung Anreize und Freiwilligkeit geht, das hat die Forschung der letzten Jahre bewiesen, ist relativ ineffektiv. Also darüber müssten wir hinausgehen. Wir haben es hier mit alltäglichen Arbeitsstandards und Menschenrechtsverletzungen zu tun. Die können meiner Ansicht nach eben nicht auf Ansätze bauen, die von der Motivation einzelner Unternehmen ausgehen, sondern wir müssen hier darüber hinausgehen, eben über diese freiwilligen Maßnahmen hinausgehen und eben zum Beispiel zu einer gesetzlichen Regulierung von der Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechtsstandards kommen. Andere Länder machen das bereits vor. Also in Frankreich und Großbritannien wurden jetzt in der letzten Zeit gesetzliche Regulierungsmaßnahmen umgesetzt. Deutschland setzt hier allerdings weiterhin auf Freiwilligkeit und hängt damit in dieser Debatte eigentlich ein Stück zurück.
Obwohl ja eigentlich gefühlt zumindest so das Bewusstsein dafür gestiegen ist. Nicht erst seitdem, sondern ja auch vorher vielleicht schon so ein bisschen in Ansätzen, ne? Aber geht es da wirklich nur um die Länder, also im Westen, sage ich jetzt ganz grob mal, oder geht es auch um die Länder vor Ort, Bangladesch, natürlich China, die Türkei ist auch ein großes Fabrikant. Migrationsland für Mode. Wo ist es wichtiger, gesetzlich zu agieren? Wo bringt es mehr? Wo ist der Hebel größer?
Ich glaube, der Hebel ist tatsächlich in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Regierungen, aber auch unterschiedlichen internationalen Organisationen. Also ist ganz deutlich, dass eben das auch in Bangladesch oder auch in Indien ein Arbeitsrecht gibt natürlich, das wird aber eben nicht ausreichend umgesetzt. Und da kann man natürlich einmal an die Regierung in Bangladesch oder an die Regierung in Indien appellieren, diese Arbeitsstandards umzusetzen und tatsächlich auch zu implementieren. Das wird aber, denke ich, nicht reichen, sondern wir müssen eben auch von Seiten der Einkäuferländer deutlich machen, dass es ohne diese Umsetzung von Arbeitsstandards und Gesetzen nicht funktioniert. Und da ist dann eben auch die deutsche Bundesregierung oder auch sind auch andere Bundesregierungen anderer Länder aufgerufen, da eine klare Linie vorzugeben.
Jenseits der Regierungen, jenseits von großen Strukturen, was bleibt uns als Konsumenten denn zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage und eine, die ja auch immer wieder diskutiert wird. Da ist dann von der sogenannten politischen Äußerung über den Geldbeutel die Rede. Also die Konsumentinnen und Konsumenten sollen quasi über ihre Kaufentscheidung ausdrücken, ob sie faire und ökofaire Kleidung kaufen möchten oder eben nicht. Ich denke, da müssen wir auch drüber hinausgehen. Also der Konsum liegt ja eigentlich an der Wurzel der Problematik. Also zum Beispiel Geschäftsmodelle wie die Fast Fashion befördern ja die negativen Seiten des Konsums.
Also Modeketten, die nicht nur 2-3 Mal im Jahr ihre Kollektion verändern, sondern deutlich häufiger alle paar Wochen irgendwie neues Zeug auf den Markt werfen.
Genau, und das heißt also hier quasi auf die Problematiken des Konsums mit anderem Konsum zu reagieren, sehe ich als ein bisschen zu kurz gegriffen. Auch hier müssen wir uns irgendwie politischere und kreativere Maßnahmen einfallen lassen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mich in NGOs engagiere oder deren Engagement unterstütze. Also die leisten ja sehr viel in Beziehung Aufklärungsarbeit oder auch wirklich politisches Engagement. Die bringen sich mit sehr viel Expertise in politische Diskussionen ein, schauen den Regierungen und den Unternehmen auf die Finger. Da kann ich mich entweder aktiv durch in meiner Freizeit engagieren oder eben auch diese Maßnahmen finanziell unterstützen. Und ich denke, das ist der richtige Weg und nicht über an die Konsumentinnenmacht, sofern sie dann gegeben ist, zu appellieren.
Sagt Nora Lohmeier, Ökonomin an der Freien Uni Berlin. Sie hat mit Kollegen aus der ganzen Welt die Folgen des Unglücks von Rana Plaza vor 5 Jahren untersucht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Vor 5 Jahren ist in Bangladesch in Rana Plaza eine Nähfabrik eingestürzt. Vielleicht habt ihr das noch irgendwo im Hinterkopf. Mehr als 1000 Menschen sind damals umgekommen. Und uns allen, behaupte ich jetzt mal, wurde damals schlagartig bewusst, Scheiße, das liegt auch an uns, an unserem Konsum, weil wir zum Teil nicht bereit sind, mehr als 5 € für ein T-Shirt oder mehr als 10 für eine Jeans zu bezahlen. Deswegen sind die Bedingungen da und in anderen Ländern so schlecht und deswegen sind damals so viele Menschen gestorben, unter anderem. Es wurde viel diskutiert damals, es gab eine Menge Vorhaben, die angestoßen wurden, viele Verbesserungen geplant. Nicht alles hat was gefruchtet, einiges schon. Unter anderem die Initiative Fashion Revolution wurde ins Leben gerufen, die sich direkt auch mal einen Feiertag verordnet haben, den Fashion Revolution Day, der ist nämlich heute. Und eine der Aktivistinnen ist aus Berlin, Modedesignerin Ariana Nicoletti. Sie hat mir erzählt, warum sie damals aktiv geworden ist.
Weil ich in eine transparente Industrie glaube, weil ich glaube, dass Fashion Menschen zusammenbringen kann von überall auf der Welt und ja, ein Force for Good sein kann.
Eine Force for Good, also ja. eine Kraft für das Gute. Und was macht ihr, wie klärt ihr mit Fashion Revolution auf zu faireren Bedingungen in der Modeszene?
Sehr unterschiedlich. Wir haben verschiedene Formaten. Die Kampagne selbst, also die Richtlinien von der Kampagne werden von London uns gegeben. Und natürlich werden ganz viele Aktionen organisiert. Eine Aktion könnte ein Flashmob auf der Straße sein, aber auch eine Film-Kinoabend zum Thema, eine Podiumdiskussion, ein Pop-up-Store mit verschiedenen Labels, die mit den ja, die nachhaltig sind.
Die sich da auch in der Sache engagieren. Gerade geht auch so ein Hashtag durchs Netz, Who Made My Clothes? Ja. Clothes. Der ist gerade ganz gut so im Umlauf. Kriegt ihr dann auch Rückmeldungen von den Firmen, den Modeherstellern, die ihr damit ja auch ansprechen wollt?
Ja, und immer mehr. Also es gibt Statistiken online. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele jetzt in 2017, letztes Jahr, waren, aber schon, glaube ich, 100% mehr als 2006. Also das wächst auch. Mhm. Die Labels merken, dass es wichtig ist, mehr Transparenz zu zeigen an den Konsumenten. Und sie merken natürlich, dass ja, ohne Antworten werden sie auch die Konsumenten verlieren.
Wenn man einfach sich nur zurückzieht und nichts sagt, das merkt man natürlich sofort im digitalen Raum. Wie soll denn eurer Meinung nach Mode, vielleicht ein bisschen komisches Wort in dem Zusammenhang, aber wie soll Mode menschlicher werden oder die Herstellung der Mode so verändert werden, dass Leute davon nicht krank werden, nicht sterben und auch noch vielleicht gut davon leben können oder zumindest ausreichend davon leben können.
Ja, es muss sehr viel passieren.
Aber was?
Ja. Das ist eine wunderschöne Vorstellung und wir kämpfen auch dafür. Es mussten viele Gesetze gemacht werden in den Produktionsländern, aber auch in unseren Ländern, also wo unsere Modelabel sitzen. Es muss mehr Transparenz gegeben werden. Also die Unternehmen selbst müssen wissen, wo ihre Produkte produziert werden. Das ist immer noch nicht so der Fall, weil diese großen Konzerne keinen Überblick haben. Die Modelieferkette ist ein System, die über Subcontracting funktioniert. Also
Zwischenhändler und alle geben immer die Verantwortung weiter.
Genau, und es ist sehr schwierig, dann Transparenz zu schaffen.
Ja.
Und wir Konsumenten, wir müssen auch unsere Modekonsum reduzieren. Wir müssen der Wert der Kleidung umdenken. Die Fashion Revolution hat letzten Monat, also vor ein paar Monaten, ein Magazine herausgegeben, das heißt Loved Clothes Last. Und es geht darum, unsere Kleidung wieder zu lieben. Also ne, die Kleidung, die geliebt wird, lebt auch länger, sozusagen.
Wie fair ist Mode? Wie fair ist Fashion? 5 Jahre nach dem Unglück von Rana Plaza. Modedesignerin Ariana Nicoletti aus Berlin hat hier ein Label aufgemacht, das aus Stoffabfällen Hemden und Blusen schneidert. Und nur böse Zungen würden jetzt sagen, klar, die liegen ja in den Berliner Hausfluren überall rum, mit einem kleinen Label zu verschenken. Aber Ariana sagt, nee, gibt schon auch handfeste Gründe.
Naja, in Berlin gibt es sozusagen das Publikum dafür, also für nachhaltige Mode. Ja. Die Konsumenten sind hier sehr offen für nachhaltige Alternativen. Es gibt hier 8 Modenschulen, deswegen sehr viele Designer auch, die in Berlin ein Modelabel gründen. Ja, Berlin ist in der Zeit, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wirklich diese grüne Hauptstadt für Mode
Ach
geworden.
Ach so, ja?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, weil wenn ich durch die Stadt gehe, muss ich sagen, sehe ich vor allem immer noch die ganzen großen Discounter und die Leute mit ihren braunen Papiertüten, die am Alex die 5-Euro-T-Shirts aus den Läden tragen.
Ja, das heißt, dass sie ein bisschen versteckter sind und sie nicht leisten können, auf der Hauptstraßen, Hauptplätzen zu sein. Aber sie sind da. Wir machen jedes Jahr ein Mapping von den ganzen nachhaltigen Modeläden und Labels-Studios, also Designer-Atelier, die in Berlin sind. Und wir veröffentlichen diese Karte, ist ein Stadtplan, das heißt Green Fashion Tours Berlin, um wirklich zu zeigen, wie viele Alternativen in Berlin es gibt und wie viel nachhaltige Mode angeboten wird in dieser Stadt.
Im Vergleich zu London oder Paris, so anderen Modehauptstädten in Europa, wo steht Berlin da?
Am ersten Platz.
Am ersten Platz?
Ja, am ersten Platz für die wirklich Endverbraucher, aber am ersten Platz auch für die B2B, also für die Einkäufer, wenn sie nachhaltige Mode, also andere Läden sozusagen von überall auf der Welt, würde ich sagen, wirklich sich für nachhaltige Labels interessieren, dann kommen sie zu Fachmessen in Berlin. Es gibt in Berlin 2 Fachmessen, die gleichzeitig zur Fashion Week nachhaltige Mode zeigen, Labels zeigen. Die heißen Ethical Fashion Show Berlin und Green Showroom. Und das gibt es in keiner anderen Stadt weltweit.
Du hast ja selber auch ein Label. Ihr macht aus Stoffresten Hemden und Blusen. Woher bekommt ihr die Stoffreste und warum macht ihr das überhaupt?
Ja, wir kaufen unsere Stoffe bei Getzner Textil. Das ist ein Unternehmen in Österreich und sie produzieren alles in Österreich. Sie sind für Chemikalien zertifiziert, also dass keine toxischen Chemikalien in den Stoffen sind. Und wir machen das, weil ein großer Anteil an was produziert wird in Textilunternehmen wird leider weggeschmissen. Entsorgt. Ja, das ist so kalkuliert, dass zwischen 20-40% von allen Textilien, die in Manufakturen produziert werden, einfach auf dem Müllberg landen als Abfall.
Weil man die eigentlich nicht wieder auftrennen kann und daraus, so wie bei Plastik, dann neues Material machen kann, sondern die muss man verbrennen? Oder was würde normalerweise passieren?
Ja, so die Restposten nehmen verschiedene Wege. Ich glaube, dass die Unternehmer selbst nicht wissen, weil sie bezahlen für die Entsorgung und dann die Entsorgungsunternehmen werden dann sie zu Verbrennungsanlagen bringen oder Müllberg oder ja.
Und aber ihr habt, muss man sich das so vorstellen, ihr habt viele verschiedene Firmen durchtelefoniert und dann habt ihr eins gefunden, was euch reingelassen hat und gesagt hat, okay, ihr könnt unsere Stoffreste haben.
Ja, das war gar nicht so einfach. Vor 8 Jahren, wo wir keinen Label hatten, einfach zu recherchieren und zu sehen, was wir Unternehmen noch in Deutschland produzieren. Wir haben keinen in Deutschland gefunden, die wirklich diese Shirting Fabric, das heißt diese Hemd Baumwolle, ja. Baumwollstoffen produzieren. Dann haben wir in Österreich geschaut. Ich glaube, ein Jahr lang haben wir recherchiert und dann irgendwann hat Getzner Textil uns zurückgeschrieben, hat gesagt, komm einfach vorbei. Ja, ist für die Firmen ist es nicht so schön zu zeigen, was sie im Lager haben, was entsorgt wird. Ne? Das ist keine gute Werbung. Aber gleichzeitig in den Jahren jetzt haben wir gemerkt, wie viele von diesen Textilmanufakturen sich die Augen aufgemacht haben und gesehen haben, dass es nicht so weitergehen kann. Dass sie,
ja. Und schenken die euch dann die Stoffe?
Nee,
nein,
müssen wir bezahlen. Aber die sind so gut qualitativen Stoffen, dass wir auch, wenn wir die Hälfte des Preises bezahlen, es ist schon sehr gut. Ja.
Weil man könnte ja denken, wenn die normalerweise dafür zahlen, um die zu entsorgen, dann könnten sie die euch ja auch einfach schenken und noch was Gutes tun.
Ja, aber sie müssen natürlich jemanden da haben, der seine Zeit verbringt mit uns und das ganze Verkaufen macht und Administratives und alles. Also ich finde es schon fair, dass sie die Stoffe verkaufen.
Und eure Hemden, habe ich gesehen, sind ja jetzt nicht einfach in Anführungsstrichen nur blaue, weiße, schwarze Hemden, so wie man sie überall bekommen kann, sondern die haben ja auch in sich wieder so eine Art, so einen nachhaltigen Aspekt. Erklär mal, was ist daran noch nachhaltig an den Hemden?
Ja, also unterschiedliche, ja genau, die Stoffrollen, die wir kaufen, sind Musterteilen. Also die werden wirklich so produziert mit verschiedenen Mustern. Blocke sozusagen, damit dann daraus kleine Stücke ausgeschnitten werden für Katalogen. Das ist schon ziemlich unique, weil jedes Hemd ist anders oder wir können nur wirklich kleine Serien davon produzieren. Und ein anderer Aspekt der Nachhaltigkeit in unserem Produkt ist den abtrennbaren Kragen. Mhm. Der Kragen ist bei Hemden das erste Stückteil, der kaputt geht. Und wir wollen dadurch vermeiden, also mit diesem abtrennbaren Kragen vermeiden, dass unsere Kunden das Hemd wegschmeißen müssen, wenn der Kragen nicht mehr gut ist. Sie können doch noch einen neuen Kragen bestellen und sie bekommen fast ein neues Hemd für 12 Euro.
Arianas Nicolettis Label macht aus Stoffresten Hemden, die man so modular erneuern kann, statt sie eben wegzuwerfen. Wie fair, wie nachhaltig ist unsere Mode heute, 5 Jahre nach dem Unglück von Rana Plaza? Könnt ihr uns mal schreiben, was hat sich bei euch verändert? Hat sich vielleicht euer Bewusstsein verändert, aber gar nicht so sehr der Einkauf, weil es vielleicht doch an der Kohle liegt? Mail at deutschlandfunknova.de oder schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder twittert uns einfach an.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Fair Fashion, nachhaltig und fair hergestellte Mode, unser Thema bei ab 21. Wir haben bislang schon gehört, was die Firmen so machen können, die Modehersteller, die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, die Unternehmen, aber auch die Politik. Und ein bisschen haben wir auch gehört, was wir Konsumenten ändern können. Aber so eine richtige Handreichung, die fehlt uns ehrlich gesagt noch ein bisschen. Nina Lorenzen wird uns weiterhelfen. Sie betreibt das Modeblog Pink and Green und sagt, wenn ihr was tun wollt, wenn ihr nachhaltig was bewegen wollt in der Modewelt, dann dürft ihr nicht den großen Fischen das Geld hinterherwerfen, sondern eher den kleinen Süßen.
Bei kleinen Labels ist es halt immer am einfachsten nachzuvollziehen, woher die Kleidung kommt, wie sie hergestellt wurde. Kleine Labels sind schnell zu erreichen und es ist einfach ein viel persönlicheres Verhältnis. Und dort gibt es halt auch die Antworten, die wir brauchen.
Da ist natürlich der Einwand immer, das kostet ein bisschen mehr, aber kickt da halt einfach auf Angebote. Oder eben, wenn ihr die Spendierhosen schon anhabt, dann schaut ihr auf Labels. Das funktioniert ja beim Essen schon ganz gut. Bio-Label, Herkunftslabel, was auch immer, da haben wir uns das schon gut antrainiert. Das geht auch in der Mode.
Wo ich mich immer dran orientiere, ist das GOTS-Siegel. Global Organic Textile Standard heißt das. Das ist ein Siegel für Naturfasern. Und bietet auch noch Sozialstandards.
GOTS-Siegel. Nina Lorenzen vom Blog Pink and Green hat ein paar Tipps, wie man sich nachhaltig gute Klamotten sichern kann.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
H&M hat eine Ökolinie. Zara hat auch eine und dann gibt es natürlich so Klassiker wie Hess Natur, ne? Oder Omas Socken aus alter Wolle. Da ist klar, das ist ökologisch, das ist irgendwie nachhaltig. Aber coole grüne, nachhaltige Klamotten, die am Ende auch noch so einen Preis haben, dass den jeder einigermaßen zahlen kann, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ne? In die Richtung geht es bei Armed Angels, einem der größten deutschen Anbieter. Und damit da auch wirklich alles korrekt abläuft, haben die eine Corporate Responsibility Managerin eingestellt. Lavinia Muth heißt die. Und die ist zuständig dafür, dass vom Rohstofflieferanten über den Zwischenhändler bis zum Kunden die Kette möglichst schadstofffrei ist, damit eben diese Corporate Responsibility, also die Verantwortung des Unternehmens, tatsächlich auch gewahrt wird.
Also wir haben ja ein kommerzielles Interesse am Endprodukt und dementsprechend sind wir auch mitverantwortlich. Also wir besuchen mindestens zweimal jährlich alle unsere First-Tier-Lieferanten, also quasi die direkten Lieferanten, von denen wir quasi die fertigen Teile kaufen. Und dann gehen wir auch in die Kette runter. Also wir versuchen schon einmal im Jahr zu unseren Bio-Baumwollquellen in der Türkei und in Indien zu fliegen. Dann beziehen wir unsere Bio-Schafwolle aus Argentinien von einem festen Partner. Da fliegen wir jedes Jahr hin und begleiten auch den Shearing-Prozess, also den Share-Prozess. Der einmal,
wahnsinnig viel Englisch da bei euch dabei, ne?
Irgendwie. Ja, total. Also ich rede eigentlich normalerweise nur auf Englisch, deswegen fällt mir das minimal schwer.
Aber könntest du, wenn du jetzt auf einer Party gefragt wirst, was machst denn du so, kannst du demjenigen oder derjenigen vollen Gewissens, guten Gewissens sagen, jawohl, bei uns ist wirklich von der Baumwolle bis es bei uns in Köln oder wo auch immer im Laden liegt, alles fair?
Das ist eine krasse Frage. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es kein 100% fair gehandeltes Textilstück gibt. Dafür sind die Lieferketten definitiv zu komplex. Und die Überprüfungen, die wir ja vor Ort durchführen oder auch mit unseren Partnern, das sind ja immer Statusaufnahmen. Und ich kann zu diesem Zeitpunkt sagen, dass die Betriebe, die ich gesehen habe oder die meine Kollegen in der Vergangenheit gesehen haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir weiterentwickeln und mitentwickeln, da ist alles fair. Aber eine 100%ige Sicherheit kann man da quasi nicht, also dafür kann ich jetzt persönlich nicht stehen, weil es immer Platz nach oben gibt. Also es gibt immer Improvements, also Dinge, die man verbessern kann, wo wir gemeinsam mit den Lieferanten weiterarbeiten müssen. Es hängt natürlich auch von anderen Brands ab, die bei dem Lieferanten produzieren. Es hängt von den Produktionsplanungen ab, was gerade Phase ist. Es hängt auch von der politischen Situation der Lieferländer ab. Also da spielt ganz, ganz, ganz viel mit ein. Mhm. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir 100% Transparenz und Rückverfolgbarkeit in unserer Kette haben, dass wir Top-Lieferanten in unserem Portfolio haben, die schon sehr, 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 sehr gut arbeiten.
Und wenn ich jetzt aber von euch zum Beispiel meine Hose anziehe und dann steht dann drauf Made in China oder ein T-Shirt, egal, also irgendein Kleidungsstück von euch und dann steht drauf Made in China, muss mich das skeptisch stimmen oder kann das auch heißen, das ist fair?
Also es kommt drauf an.
Weil erstmal würde man ja denken, Made in China, da hat man jetzt andere Assoziationen.
Ja, definitiv. Also ich kann den Endkonsumenten auch verstehen, dass er auch gar nicht mehr weiß, wohin mit sich und was er überhaupt mit diesen ganzen, auch mit den ganzen Skandalinformationen über die schlechten Arbeitsbedingungen, speziell in Fernost oder in bestimmten Subsahara-Ländern anfangen soll. Aus meiner Erfahrung, weil ich viel vor Ort bin und in der Vergangenheit sehr, 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 sehr viele Produktionsländer und Betriebe gesehen habe, es gibt überall sehr, sehr gute Produktionsbetriebe, auch in Bangladesch, die jegliche Arbeitsbedingungen erfüllen, wo die Fabrik einen eigenen Kindergarten hat, eine eigene Schule und so weiter. Es gibt natürlich in jedem Land bestimmte Risikofaktoren, politischer Natur, gesellschaftlicher Natur etc. pp. Für Armed Angels kann ich sagen, dass wenn wir einen Lieferanten aufsuchen, dass wir uns frei machen von dem Herkunftsland. Es muss natürlich in unser Lieferantenportfolio passen. Man muss dann natürlich auch so ein bisschen auf die Logistik schauen, welche Ware wird von A nach B geschickt oder verliefert. Aber da sind wir ziemlich offen. Aktuell sind unsere meisten Produzenten in Portugal und in der Türkei. Dann haben wir noch einen in China, einen in Litauen und in Tunesien. Aber es kann durchaus sein, dass wir in der Zukunft eine sehr, sehr tolle Fabrik in Bangladesch in unser Portfolio mit aufnehmen.
Oder in Deutschland.
Oder in Deutschland.
Ja. Aber das ist ein Thema, glaube ich, da gibt es die nächste Doktorarbeit, die du dann schreiben musst. Lass uns mal tatsächlich so ein bisschen, klingt jetzt vielleicht komisch in dem Gespräch über Mode, aber lass uns mal ein bisschen von der Mode wegkommen. Ihr habt 4 Kollektionen im Jahr. Früher gab es 2, Sommer und Winter. Wäre es nicht vielleicht auch eine Idee, einfach ein bisschen weniger anzubieten und zu sagen, das, was wir machen, ist dafür noch besser? Dafür gibt es uns halt nur 2-mal im Jahr neu sozusagen?
Ja, das könnte man so sehen. Also ich selbst bin ja erst seit einem halben Jahr im Unternehmen. Also ich bin ja eingetreten, da hatten wir schon die 4 Kollektionen, beziehungsweise ich muss die auch kurz korrigieren, das sind 2 Hauptkollektionen und 2 Nebenkollektionen. Indem wir natürlich diese 4 Kollektionen oder 2 Hauptkollektionen, 2 Nebenkollektionen im Jahr anbieten, sind wir natürlich auch in der Lage, unseren Lieferanten gewisse Produktionsvolumen zuzusichern. Und das ist ein ganz klarer Pluspunkt. Die können besser mit uns arbeiten, besser mit uns planen und wir auch mit denen. Zudem haben wir ganz klare Anforderungen, wie viele Teile in jeder Kollektion sein dürfen. Und ich denke, weil wir noch so ein bisschen zu den Pionieren auf dem Markt gehören, finde ich es persönlich eigentlich ganz gut, wenn es mehr Styles und mehr Angebot von solch nachhaltiger oder ökologisch optimierter und unter sozial humanen Bedingungen produzierten Kleidung auf dem Markt gibt.
Sagt Lavinia Muth vom Label Armed Angels aus Köln, einem der größten Anbieter von fairer Mode aus Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Havera, Neuseeland. In der neuseeländischen Kleinstadt Havera sind Menschen in Pyjamas eher ungern gesehen. Das Kino der Kleinstadt verbietet seinen Gästen, Pyjamas während Filmvorführungen zu tragen. Auf der Facebook-Seite des Kinos wird vermeldet, bitte keine Pyjamas, Onesies, Morgenmäntel oder dreckige Gummistiefel zu tragen, egal wie süß sie seien. Die Geschäftsführerin des Kinos, Kirsty Burg, untermauerte ihr Verbot gegenüber der lokalen Nachrichtenseite Stuff am Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.